Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht es um den höchsten Orden in Hessen und um den CDU-Langzeitministerpräsidenten Volker Bouffier, der über die Vergabe nicht mehr alleine entscheiden soll. Es geht um Langzeitarbeitslose, die die Corona-Pandemie besonders schwer trifft, und um Glück, das man in München finden kann, aber auch anderswo. Herzlich willkommen. Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, wurde Franziska Giffey von der SPD zur neuen regierenden Bürgermeisterin von Berlin gewählt. 2,5 Wochen ist das nun her, und manch einen in der Hauptstadt beschleicht schon jetzt das Gefühl, dass sie in diesen wenigen Tagen öfter in den sozialen Netzwerken zu sehen ist als ihr Vorgänger und SPD-Parteigenosse Michael Müller in den 7 Jahren davor. Dass Giffey als Familienministerin im Mai vergangenen Jahres zurückgetreten ist, weil sie in ihrer Doktorarbeit Texte und Literaturnachweise von Autoren übernommen hat, ohne diese hinreichend zu vermerken, scheint jedenfalls kein Thema mehr zu sein. Über ihre geschickte Eigen-PR habe ich mit unserer Berlin-Korrespondentin Claudia van Laak gesprochen und sie vor der Sendung gefragt, wie Franziska Giffey denn in den ersten Tagen im neuen Amt auftritt.
Sie ist sehr präsent. Jeder und jede kann ihr quasi beim Regieren zusehen. Also heute früh hat sie ein Selfie gepostet vom Schreibtisch im Roten Rathaus und dazu ihren Tagesplan, also mit 8 Punkten, wem sie heute ein Interview gegeben hat, dann welche Gespräche sie heute geführt hat, unter anderem mit der Geschäftsführerin der Deutschen Fußballliga und. Der Neuen sind diese richtigen, diese schönen Bilder ganz wichtig. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Da gibt es ein Foto, das hat sie überschrieben mit "Mein Moment des Jahres". Also das sagt eine Menge aus über Franziska Giffey vom Tag ihres Amtsantrittes. Man sieht da auf dem Foto diese repräsentative Treppe des Roten Rathauses mit rotem Teppich. Franziska Giffey passend im blauen Kostüm von hinten, und sie läuft da die Treppe hoch. Rechts und links stehen die Schornsteinfeger-Spalier. Also dieses Foto hat schon fast eine Ausstrahlung von, na, ich würde mal sagen, etwas Aristokratisches für mich jedenfalls.
Aber so aristokratisch ist sie dann doch nicht, weil in die Kantine nimmt sie auch mit. Und da gab es dann Spinat, Spiegelei und Kartoffelpüree.
Da ist sie dann auch wieder ganz nah dran an den normalen Berlinerinnen und Berlinern.
Wenn man ihre Auftritte mit denen ihres Vorgängers Michael Müller vergleicht, was will Giffey offensichtlich anders machen?
Ja, sie will ganz klar ihre Arbeit, die ihres Senates, offensiv vermarkten. Und sie sagt das auch so und sagt immer, Klappern gehört zum Handwerk. Das machen viele, ja, viele Politikerinnen und Politiker. Es überrascht erstens in der Intensität, und dann natürlich ist der Unterschied so riesig zu ihrem Vorgänger Michael Müller, also von PR in eigener Sache, vom offensiven Vermarkten der eigenen Erfolge. Und Müller hat immer die Sachpolitik in den Mittelpunkt gestellt. Dann gibt es noch einen zweiten sehr großen Unterschied. Ich glaube, dass Franziska Giffey ein sehr, sehr gutes Gespür dafür hat, welches Thema gerade wichtig ist. Also was muss sie da zur Chefinnensache machen? Beispiel Corona. Sie hat also sofort die Covid-Intensivstation an der Charité besucht und dann im Roten Rathaus im repräsentativen Wappensaal die Kinderimpfungen gestartet. Also Müller war da wirklich ganz, ganz anders. Er hat seine Senatorinnen und Senatoren da machen lassen und meines Erachtens manchmal auch zu spät eingegriffen. Und ich prophezeie, das wird Franziska Giffey nicht passieren.
Jetzt sind öffentliche Auftritte natürlich keine Privatangelegenheiten. Politik ist immer auch Inszenierung, das muss man hier keinem erklären. Aber wie kommt die Giffersche Dauerbeschallung denn an? Also bei ihren Wählern, aber auch bei den Nutzerinnen und Nutzern von Social Media. Also ich meine, das scheinen ja zwei ganz eigene Blasen zu sein.
Ja, guckt man sich die Kommentare an, da melden sich die Fans zu Wort. Also heute, nachdem sie ihren Tagesplan gepostet hatte, war da zu lesen, oha, das ist ja ganz schön viel, gutes Gelingen wird ihr da gewünscht, aber natürlich dann auch ihre politischen Gegnerinnen und Gegner. Ich zitiere mal, wie ich Menschen verachte, die politisch keine Verantwortung übernehmen, wenn sie betrogen haben, war da zu lesen. Also mein Eindruck ist, diese Plagiatsaffäre in den Social-Media-Kanälen ist die nach wie vor präsent und auch ein Dauerthema. Allerdings auf der Straße nicht. Also ich war ja auch im Wahlkampf viel unterwegs, habe mich da mit Wählerinnen und Wählern unterhalten, und die haben eigentlich fast alle gesagt, das ist mir völlig egal, ich habe auch in der Schule geschummelt, also das spielt keine Rolle.
Und wie sehen jetzt das Auftreten die Koalitionspartner von Grünen und Linken? Also immerhin hat die SPD bei der Landtagswahl am 26. September, also am gleichen Tag wie der Bundestagswahl in Berlin, mit 21,4% ja das schlechteste Ergebnis der Partei seit Beginn an eingefahren.
Ich glaube, da müssen sich alle noch aneinander gewöhnen. Wir wissen, die Konstellation ist dieselbe wie in den letzten 5 Jahren, aber das Personal nicht. Also sind nur 2 Senatoren weiter dran. Auch die zweite Reihe wurde komplett ausgewechselt. Ich habe mal vorsichtig nachgefragt, wie finden das denn die Grünen und die Linken? Nimmt nicht Franziska Giffey da den anderen die Butter vom Brot? Und da hört man, wir wissen ja, dass sie sich gerne inszeniert oder auch, naja, Frau Giffey wird da schon noch dazulernen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Neuen da vielleicht im Moment noch ganz froh darüber sind, dass sie nicht so im Fokus stehen und sich erst einmal einarbeiten wollen in ihre Themen.
Sie haben sich ja auch mal zum Vergleich den Social-Media-Account von Bettina Jarasch angeschaut. Die war ja grüne Spitzenkandidatin und nun auch neue Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz. Macht die was anders als Giffey?
Na, sie ist sehr viel zurückhaltender, genau wie alle anderen Senatorinnen und Senatoren. Also auf ihrem Profil sieht man da zum Beispiel keine Selfies aus der Küche mit Schürze. Man findet kaum etwas Persönliches. Bei den anderen Senatsmitgliedern ist es genauso. Und ich habe mal geschaut, es gibt eine Social-Media-Handlungsempfehlung für die Landesverwaltung. Da gibt es eine Empfehlung für Facebook und die lautet, bitte sparsam posten, nie mehr als 2 Beiträge am Tag.
In der heutigen Zeit muss Regierungshandeln logischerweise ja auch über soziale Medien vermittelt werden. Aber muss das unbedingt ja auch über den eigenen privaten Instagram- oder Facebook-Kanal laufen, wie das bei Franziska Giffey passiert?
Naja, dazu gibt es auch Handlungsempfehlungen der Senatskanzlei. Und da steht, ich zitiere mal, die Kommunikation von Amtsinhaberinnen und Amtsinhabern erfolgt nicht privat oder persönlich, sondern qua Amt. Das ist ein bisschen interpretationsbedürftig, aber man könnte es so lesen. Amtliche Dinge gehören in den Amtsaccount. Also das wäre in diesem Fall der Account der Senatskanzlei und persönliche Dinge in den privaten Account. Aber das hieße ja, diese ganzen dienstlichen Dinge, zum Beispiel das Tagesprogramm, was ich da gerade präsentiert habe, das gehört eigentlich nicht in den persönlichen Account.
Jetzt ist doch eigentlich auch die Phase, wo sich die rot-grün-rote Koalition erst einmal finden sollte. Zudem hat Giffey ja schon mit ihrem Programm für die ersten 100 Tage einiges sich vorgenommen. Also braucht man bei all den Baustellen nicht eher eine Teamplayerin?
Ja, das ist richtig. Ich finde allerdings einen Punkt wichtiger. Also wenn diese vielen schönen Fotos, die wir da gerade sehen, wenn die wirklich Ausdruck sind einer aktiv handelnden, neuen regierenden Bürgermeisterin, die Probleme jetzt auch angreift und löst, dann ist das ja in Ordnung. Und ich glaube, genau da wird die Opposition hinsehen in den nächsten Monaten und gucken.
Und welche Herausforderungen stehen an und an welchen muss sie sich messen lassen?
Auf jeden Fall Corona, das Schließen der Impflücke, das wissen wir alle. Berlin liegt da bei 72% Vollgeimpfter, das ist der Bundesschnitt. Da hat sie aber selber die Marke von 80% in Kürze vorgegeben. Daran wird man sie messen können. Und ganz wichtig, die Lösung der Wohnungsfrage. Der Neubau von Wohnungen, 20.000 neue Wohnungen im Jahr, hat sich der neue Senat vorgenommen. Und die große Frage natürlich, wie umgehen mit dem erfolgreichen Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsbaukonzerne. Das sind die Themen, die anstehen in den nächsten Monaten.
Unsere Berliner Landeskorrespondentin Claudia van Laak über den neuen Stil der neuen regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey. Die Würdigung von Widerstand gegen die NS-Diktatur war in der jungen Bundesrepublik lange kein Thema. Erst Ende der 50er Jahre konnte sich die Politik langsam damit anfreunden und dann auch erstmal nur mit dem gescheiterten Attentat der Offiziere vom 20. Juli. Einer, der enge Verbindungen zu dieser Gruppe pflegte, war der Sozialdemokrat und Gewerkschaftler Wilhelm Leuschner. Der war vor 33 hessischer Innenminister gewesen und sollte nach dem Umsturz dann Vizekanzler einer Übergangsregierung werden. So jedenfalls der Plan. Doch der ging bekanntlich nicht auf. Leuschner wurde wie viele Beteiligte hingerichtet. Doch sein Name ist in Hessen heute nicht vergessen, sondern mit der höchsten Auszeichnung des Landes verbunden, der Wilhelm-Leuschner-Medaille nämlich. Die wird vor allem an verdiente Politiker aus Land und Kommune verliehen. Schon länger aber gibt es Unmut über die Vergabepraxis. Die soll sich ändern, finden eigentlich alle, außer Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau mit der ganzen Geschichte.
Günter Rudolph ist der neue Fraktionsvorsitzende der SPD im Hessischen Landtag. Er hat vor wenigen Wochen Nancy Faeser abgelöst, die wiederum Horst Seehofer als erste Frau im Bundesinnenministerium folgte. Für Faeser und Rudolph, die politisch enge Weggefährten sind, ist der Kampf gegen rechtsextreme Gewalt die wichtigste sicherheitspolitische Aufgabe. Das haben sie immer wieder im Hessischen Landtag betont. Günter Rudolph will für das entschlossene Engagement gegen rechts nun auch die Erinnerungskultur des Landes reformieren. So soll die Wilhelm-Leuschner-Medaille, die wichtigste hessische Staatsauszeichnung, künftig wieder mehr im Geiste des von den Nazis hingerichteten Widerstandskämpfers verliehen werden. Günter Rudolph.
Wir haben den Eindruck, der Kompass im Geiste Wilhelm Leuschners ist etwas verloren gegangen. Wir haben Bedrohungen von Staatsträgern, wir erleben eine Gewaltbereitschaft, wir haben den politischen Mord an Dr. Lübcke erlebt, wir haben rassistische Terroranschläge wie den in Hanau erlebt. Und von daher, wenn wir den Geist Wilhelm Leuschners so interpretieren, eines entschiedenen Widerstandskämpfers, dann brauchen wir andere Kriterien und deswegen sehen wir hier dringenden Reformbedarf.
Bisher entscheidet der hessische Ministerpräsident alleine, wer die Auszeichnung bekommt. Die SPD will das ändern. Ein aus der Zivilgesellschaft zu schaffendes Kuratorium soll künftig über die Vergabe der Leuschner-Medaille beraten, fordert die SPD. Auch die Zahl der oft nach Parteienproporz ausgewählten Preisträger soll deutlich reduziert werden, so der SPD-Landtagsfraktionschef Rudolph.
Wenn jemand für kommunalpolitische Tätigkeiten geehrt wird, die man hauptberuflich ausgeübt hat, dann stellt sich schon die berechtigte Frage, ist das ein Qualitätskriterium, die Leuschner-Medaille zu verleihen. Es gibt ja andere Möglichkeiten, Personen, die sich für die Allgemeinheit eingesetzt haben, zu ehren.
Die CDU-geführte Wiesbadener Staatskanzlei sieht jedoch hingegen keinen Grund, die Vergabepraxis zur Leuschner-Medaille zu ändern. Auf Anfrage des Deutschlandfunks erklärt der Regierungssprecher Michael Buser schriftlich:
Die Verleihung von staatlichen Auszeichnungen wie Orden oder ranghöchsten Ehrenzeichen obliegt in der abschließenden Entscheidung stets dem Staatsoberhaupt oder in diesem Fall dem Regierungschef. Ebenso verhält es sich bei der Verleihung der ranghöchsten Landesauszeichnung, der Wilhelm-Leuschner-Medaille, die 1964 von Ministerpräsident Georg August Zinn gestiftet wurde. Es gibt derzeit keinen Anlass und keine Notwendigkeit, dieses Verfahren zu ändern.
Im Gegensatz zur CDU zeigen sich die Grünen, die gemeinsam mit den Christdemokraten in Hessen die Landesregierung stellen, bei der staatlichen Gedenkkultur offen für Veränderungen. Eva Goldbach, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende.
Wir haben das Gesprächsangebot noch nicht, aber wenn es eingeht, werden wir es sicherlich annehmen und werden uns mit der SPD und den anderen demokratischen Fraktionen zusammensetzen und sind dann offen dafür, ob man vielleicht auch mal was in Zukunft verändert. Aber das wird sicherlich ein längerer Prozess werden.
Auch die FDP signalisiert bei der Leuschner-Medaille Reformbereitschaft. René Rock, Fraktionschef der Liberalen im Wiesbadener Landtag.
Ich glaube, es ist ein wichtiger Preis für unser Land und es sollte auch ruhigen Dialog geben, wer dort geeignet ist als Preisträger. Zurzeit ist es ja so, dass der Ministerpräsident das entscheidet und uns vorab mal ein bisschen früher oder später das mitteilt, für was er sich entschieden hat.
Und auch die Linkspartei unterstützt die Idee, mit anderen demokratischen Parteien im Landtag die Vergabe des Leuschner-Preises zu reformieren und an klarere Kriterien zu knüpfen. Auch diese breite Initiative aus dem Parlament führt noch nicht dazu, dass der hessische CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier seine Meinung ändert. FDP-Fraktionschef René Rock stellt sich deshalb auf einen längeren Diskussionsprozess ein. Er will mit der Leuschner-Medaille künftig auch nicht nur entschlossenes Engagement gegen Rechtsextremismus auszeichnen.
Ich finde, so ein Preis sollte nicht nur gegen was stehen, sondern vor allem auch für was. Und da müsste man sich natürlich mal auseinandersetzen, auf welches breites Thema man es setzt. Wir hoffen ja, dass wir das Thema mit diesen starken rechten Tendenzen jetzt auch in der Gesellschaft in den Griff bekommen. Und das, was man jetzt vielleicht an Diskussionen führt, sollte auch länger tragen.
Da stimmt der SPD-Fraktionschef seinem FDP-Kollegen zu.
Kampf gegen Rechts sollte nicht das ausschließliche Kriterium sein, aber man darf schon in die Vita von Wilhelm Leuschner schauen, einem Gewerkschafter, einem Sozialdemokraten. Ein entschiedener Kampf für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit. Und das ist ein Punkt, den, glaube ich, kann man tatsächlich unterlegen. Und deswegen ist der Rechtsextremismus sicherlich im Moment die größte Herausforderung dieser Gesellschaft. Es ist auch nicht das alleinige Kriterium.
Auch wenn bei der letzten Verleihung der Leuschner-Medaille 2 Männer und 2 Frauen ausgezeichnet wurden, künftig sollen deutlich mehr Frauen geehrt werden als in den vergangenen Jahrzehnten. Das fordert Eva Goldbach von den Grünen. Dabei könnte auch noch einmal die Rolle der Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus neu beleuchtet werden.
Wir haben ohnehin da ein starkes Ungleichgewicht, dass die Männer, die auch gerade im Widerstand im Dritten Reich tätig waren, viel mehr im Fokus stehen als die Frauen auch. Und allgemein sind unter Preisträgerinnen, egal jetzt um welche Preise es geht, immer viel zu wenige Frauen dabei. Und da mal in Zukunft mehr einen Fokus auf die Frauen zu legen, halte ich für ungeheuer wichtig. Ja.
Auch wenn die Hessische Staatskanzlei im Gegensatz zu den meisten Parteien im Landtag keinen Veränderungsbedarf sieht. SPD, FDP und Grüne gehen davon aus, dass sich auch die CDU-Landtagsfraktion Gesprächen über eine Neuausrichtung des höchsten hessischen Staatspreises nicht verweigern wird. René Rock von der FDP, die in Hessen lange mit der CDU koaliert hat, setzte auch auf Parlamentarier aus der Union.
Die Frage, ob das jetzt ein Ministerpräsident allein bestimmen darf, finde ich schon ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Das sehen auch viele CDU-Abgeordnete so, da ist sich der Liberale sicher.
Unser Korrespondent Ludger Fittgau über den erinnerungspolitischen Streit im Hessischen Landtag. Die Wirtschaft erholt sich allmählich von der Corona-Krise und die Unternehmen suchen wieder verstärkt nach Personal. Eigentlich also eine gute Nachricht für Arbeitslose, ihre Chancen, einen Job zu finden, steigen. Das gilt bislang allerdings nicht für diejenigen, die schon länger als ein Jahr arbeitslos sind. In Hamburg zum Beispiel ist die Gruppe der Langzeitarbeitslosen um fast 9% gewachsen, weil Hamburger Arbeitgeber fast ausschließlich Fachkräfte suchen, die eine qualifizierte Berufsausbildung oder eben ein Studium in der Tasche haben. Aber es gibt eben auch die, die so etwas vorweisen können, aber trotzdem nicht mehr in ihrem erlernten Beruf arbeiten können, weil das Leben eben anders verläuft als geplant. Benjamin Dirks hat in der Hansestadt genau so jemanden getroffen, aber aufgeben ist für ihn keine Option.
Genau, in einer Reihe, genau, wunderbar. Welche Nummer hast du denn?
Christian Texter zieht sich seine Maske über Mund und Nase und reiht sich in eine Schlange von Menschen, die sich am Zaun eines kleinen Rotklinkerhauses im Süden Hamburgs angestellt haben. Hier sitzt die Wilhelmsburger Tafel, die einmal pro Tag Lebensmittelspenden an Bedürftige ausgibt.
Obst, Gemüse ist eigentlich, Fleisch, Brot, Wurst, Käse.
Der gelernte Industriemechaniker ist seit gut 3 Jahren arbeitslos. Während der Pandemie sei die Zahl derer, die bei ihr Hilfe suchen, noch gestiegen, berichtet Gudrun Toporan-Schmidt, die Leiterin der Tafel.
Wir haben ja auch Kurzarbeiter dazu bekommen, ne? Oder einige haben ihren Job dadurch verloren. Die sind auch dazu gekommen.
Vor allem Langzeitarbeitslose wie Christian Texter sind auf Hilfe angewiesen. Ende des vergangenen Jahres gab es allein in Hamburg knapp 27.000 Langzeitarbeitslose. Über 3.000 mehr als im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor. Bundesweit ist gut 1 Million Menschen länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet. Rund 300.000 mehr als vor Beginn der Pandemie, sagt Holger Schäfer, Arbeitsmarktexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, kurz IW.
Die waren schon vor Corona arbeitslos und haben dann aber durch die verschlechterte Wiedereinstellungs- Bereitschaft der Unternehmen die Rückkehr auf den Arbeitsmarkt nicht gefunden oder den Anschluss nicht geschafft und haben dann irgendwann im Laufe der Zeit, das kann man sehr schön sehen, dass das sehr sukzessiv und langsam passiert ist, die 12 Monate Arbeitslosigkeitsdauer überschritten, die dann eben zu einer Klassifikation als Langzeitarbeitsloser führen.
Deren Zahl sei in der Krise nicht in erster Linie durch Entlassungen gestiegen, sagt Schäfer. Entscheidend sei gewesen, dass Unternehmen weniger Stellen neu besetzt hätten.
Und die Langzeitarbeitslosigkeit, die sich eben auch durch diese verschlechterte Wiedereinstellungschance herausgebildet hat, auf der sitzen wir nach wie vor. Da hat sich bisher nur sehr wenig zurückgebildet.
Die Folge? Auch wenn sich der Arbeitsmarkt insgesamt erholt, bleibt die Zahl der Langzeitarbeitslosen konstant hoch oder steigt sogar weiter, sagt Sönke Fock, der Chef der Arbeitsagentur in Hamburg.
Im Sommer 2021 stiegen dann erfreulicherweise mit dem Rückgang des Infektionsgeschehens auch die Zahl der offen gemeldeten Stellen wieder, sodass alle Gruppen am Arbeitsmarkt bis auf die Gruppe der Langzeitarbeitslosen von der insgesamt guten Nachfrage nach Arbeitskräften, nach Fachkräften profitiert haben. Aber Langzeitarbeitslose aus verschiedenen Gründen nicht.
In der Hansestadt habe es vor der Krise, etwa im Hafen oder in der Logistik, auch für weniger gut qualifizierte Kräfte gute Jobs gegeben. Von denen seien aber viele weggefallen und würden vorerst nicht wieder besetzt.
Also die Betriebe haben zunächst sich von Un- und Angelernten zum Beispiel oder Älteren getrennt und stellen als erstes, wenn die Nachfrage wieder ansteigt, qualifizierte Fachkräfte ein. 1 Euro
Spende. Auch Christian Texter aus Hamburg-Wilhelmsburg hat die Hoffnung auf einen neuen Job noch nicht aufgegeben.
Und darum, ich will auch versuchen, wieder reinzukommen, ne? Aber wegen Corona so schwer und ein bisschen knifflig alles.
In seinem erlernten Beruf als Industriemechaniker arbeitet Texter nicht mehr. Dort fand er irgendwann nur noch über eine Zeitarbeitsfirma Beschäftigung. Außerdem machte ihm eine Verletzung am Bein zu schaffen.
Aber in meinem Beruf will ich nicht mehr, schon seit irgendwie bestimmt 10 Jahren nicht mehr. Ich mache jetzt Kommissionierer, Lagerlogistik oder Produktionshelfer, Maschinenbediener.
Gesundheitliche Probleme erschwerten häufig die Lage der Langzeitarbeitslosen, sagt Holger Schäfer vom IW. Hinzu komme, dass ihnen bei längerer Arbeitslosigkeit berufliche Fähigkeiten abhanden kämen.
Insofern ist es dann oftmals sehr schwierig, den Wiedereinstieg zu schaffen. Wir wissen aus der Arbeitsmarktforschung sehr gut, dass Langzeitarbeitslose sehr viel schwieriger, langwieriger und auch teurer nur in den Arbeitsmarkt wieder zu integrieren sind als Kurzzeitarbeitslose.
Immerhin einen kleinen Lichtblick gibt es für Langzeitarbeitslose in Hamburg-Wilhelmsburg und zwar bei der Tafel selbst. Gudrun Toporan-Schmidt will 3 ehrenamtlichen Helfern der Einrichtung künftig einen bezahlten Job geben.
Ja, es ist schwer für die Leute, die langzeitarbeitslos sind, überhaupt einen Job zu bekommen. Deswegen haben wir im Vorstand beschlossen, dass wir 3 16i-Leute einstellen, die wirklich schon ganz, ganz lange arbeitslos sind.
Nach § 16i des Teilhabechancengesetzes erhalten Arbeitgeber Lohnkostenzuschüsse, wenn sie Menschen einstellen, die mindestens 6 Jahre lang Hartz IV erhalten haben. Thomas Benzberg ist seit rund 11 Jahren arbeitslos und engagiert sich ehrenamtlich bei der Tafel, hilft beim Sortieren der Ware und bei der Ausgabe. Jetzt soll er zunächst für 2 Jahre einen festen Job bekommen.
Dafür bekomme ich jetzt Geld. Für die ehrenamtliche Tätigkeit bekomme ich ja kein Geld. Ja, und das tut mir ganz gut so, weil von Hartz IV kann man eigentlich nicht richtig überleben.
Seit Anfang 2019 fördert die Bundesregierung durch Lohnkostenzuschüsse die Einstellung von Langzeitarbeitslosen. Gut 42.000 Stellen werden derzeit nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit unterstützt. Insgesamt haben seit Beginn des Programms rund 65.000 Menschen einen geförderten Job bekommen. Das Ziel, rund 150.000 Langzeitarbeitslosen Arbeit zu verschaffen, wurde bislang nicht erreicht. Ein Grund? Viele Langzeitarbeitslose seien nicht ausreichend qualifiziert, hätten psychische Probleme oder seien häufig krank, berichten Arbeitsvermittler. Deshalb wollten viele Unternehmen sie nicht einstellen, trotz der Zuschüsse. Und viele Jobs seien auf 2 Jahre befristet, wie auch die der Wilhelmsburger Tafel.
Wenigstens für 2 Jahre erstmal Festgehalt kriegen, damit sie unterkommen,
sagt Leiterin Toporan Schmidt. In den ersten 2 Jahren werden die Lohnkosten vollständig vom Staat übernommen. Gerade sozialen Einrichtungen wie der Tafel fällt es schwer, die Kosten danach anteilig selbst zu zahlen. Toporan Schmidt hofft trotzdem, dass sie ihre neuen Mitarbeiter auch über die ersten 2 Jahre hinaus beschäftigen kann.
Auf kurze Sicht fahren beim Geldverdienen, keine einfache Situation. Benjamin Dirks berichtete über Hamburger Langzeitarbeitslose, die lieber wieder eigenes Geld verdienen würden. München gilt als die teuerste Großstadt Deutschlands. Die Mieten bei neuen Wohnungen liegen hier laut einem Online-Portal für Statistik im Schnitt bei fast 19 Euro pro Quadratmeter. Und das bekommt die Stadt langsam zu spüren, auch was die sogenannte kritische Infrastruktur betrifft. Denn viele Menschen, die in München beispielsweise im Gesundheitssystem arbeiten, ziehen weg. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone hat zwischen den Jahren Isabel Wess besucht. Sie ist Krankenpflegerin und Lehrerin für Krankenpflege und hat sehr lange dafür gekämpft, in ihrer Wahlheimat München bleiben zu können, auch mit kreativen Methoden. Doch es kam anders. Hören Sie selbst.
Der Himmel ist grau. Eine schwere Nebeldecke liegt über den moorigen Wiesen des Nordens und über der Eigenheimsiedlung am Stadtrand von Itzehoe, 1 Stunde von Hamburg entfernt in Richtung Dänemark. Nein, mit dem klaren, weißblauen bayerischen Himmel ist das hier nicht zu vergleichen.
Also ich war jetzt bisher noch nicht in München wieder. Aber wenn ich dann so Postkarten oder irgendwie so, auch die Sprache fehlt mir. Ich vermisse München an sich schon viele Dinge, weil das einfach meine Heimat war. Genau. Und deswegen ist auch dieses rausgeschmissen Gefühl kein gutes Gefühl, ja. Aber die Berge sind's. Und dann haben wir hier das Meer, aber die Berge, die Klettersteige, das Snowboarden. Ja, da werde ich wehmütig.
Isabel Wäs steht in ihrem großen Garten, in ihrem violetten Regenmantel, Rock und Stiefeln. Ihr Blick hat etwas verschmitzt Kindliches, wenn sie so an die alte Heimat denkt, aus der sie vor knapp 2 Jahren wegzog. Aber dieses Rausgeschmissen-Gefühl, das sie in München erlebt hat, das lasse einen dann durchaus erwachsen werden, sagt sie.
Als klassischer Mittelstand, 2 Menschen, die in der Pflege arbeiten, ich als Pflegepädagogin und mein Mann ja als Pfleger, frisch ausgebildet.
Die beiden verdienen in ihren Berufen nicht wenig. Sie haben ein Haus gekauft für sich und ihre 2 Kinder, 4 und 6 Jahre alt. Als klassischer Mittelstand kann man das noch in einer Kleinstadt hier oben im Norden. Den Kaufpreis will Isabel Wäs nicht öffentlich machen. Nur so viel. Für das Geld, das sie hier bezahlen für ein geräumiges Haus, Baujahr 2006, bekämen sie in der Münchner Vorstadt mit Glück eine Einzimmerwohnung mit 70er-Jahre-Standard. In München hätten sie mit ihrem Einkommen also nur zur Miete leben können. Sie hätten beide Vollzeit arbeiten müssen. Ein Gehalt allein hätte nicht zum Leben gereicht. Es wäre netto wohl nur etwas mehr als eine Monatsmiete gewesen.
Wir haben in München auf andere Zahlen geblickt. Da haben wir bei 1.500 aufwärts, also bis 2.000 Fixkosten hätten wir da gehabt. Und das sind wir bei Weitem nicht. Ja? Das ist, und wir bezahlen hier ein Haus ab. Also das sind einfach 2 Universen, die da aufeinander prallen. Ja.
Dass man sie jetzt in Itzehoe besucht, hat etwas Kurioses. Denn um dieses andere Universum München hat Isabel Wäs durchaus gekämpft. Vor gut 3 Jahren war ihr Foto auf den Seiten der Münchner Lokalzeitungen und auch im Deutschlandfunk lief ein Porträt über sie. Damals startete sie eine ungewöhnliche Medienkampagne in eigener Sache. Ein Blick zurück. Zunächst schreibt Isabel Wäs einen öffentlichen Brandbrief, den so gut wie jede Pflegekraft in München auch heute noch, 3 Jahre später, unterschreiben könnte.
Also kriege ich auch immer wieder von Kollegen von meiner Stationsleitung bestätigt, dass einfach viele Pflegende aus München weggehen, gerade wenn sie Familie haben, weil München zu teuer ist. Ich nenne jetzt einfach mal eine Station, das ist die Kinderkardiologische Intensivstation in Großhadern. Wir haben chronischen Personalmangel mit 50% Bettenschließung, das seit Jahren, seit vielen Jahren, weil wir einfach von den Personalzahlen nicht auf ein normales Niveau kommen und einfach alle Betten aufmachen können.
Das erzählt Isabel Wäs im Interview 2018. Ihr Fazit damals?
Wir sind eigentlich das Kapital von München. Und wenn München das nicht irgendwann erkennt, dass so viele Familien einfach wegziehen in bestimmten Branchen, weil sie sich München nicht mehr leisten können, München, deine Basis bröckelt.
Damals im Herbst 2018 empfängt Isabel Wäs in einer gemütlichen Wohnung in München-Sendling. 69 Quadratmeter für damals schon unschlagbare 600 Euro Monatsmiete, dank altem Mietvertrag. Doch die 2,5 Zimmer werden der Familie zu klein.
Die Idee kam mir einfach dadurch, dass wir unter uns haben wir eine 5-köpfige Familie mit 3 kleinen Kindern wohnen und sind auch befreundet, auch die Kinder. Und ich wurde immer mal wieder nach Rat gefragt bei irgendwelchen medizinischen Sachen. Und ich helfe natürlich gerne. Und von diesem Austausch her kam mir der Gedanke, warum nicht jemandem helfen mit meinem Pflege-Know-how, der das vielleicht einfach auch schätzt. Zum Beispiel jemand, der meinen Angehörigen pflegt oder jemand, der selber chronisch krank ist, dass man einfach mal da ist als Ansprechpartner.
Das ist der eine Teil des Deals, den Isabel Wäs und ihr Mann München damals anbieten. Genauer gesagt den MünchnerInnen mit einem zu pflegenden Angehörigen und etwas zu viel Wohnraum. 4 Zimmer zum Beispiel. In diese wären sie mit den Kindern gerne eingezogen und hätten dafür einen moderaten Mietpreis von bis zu 1.000 Euro gezahlt. Das wäre der andere Teil des Deals gewesen. Eine gute Idee, findet Isabel Wäs damals, 2018. Und das findet sie auch noch heute.
Ich fand die Idee, vielleicht war ich da auch blauäugig, aber ich fand die Idee damals gut. Einfach, ja, Co-Living.
Co-Living, Neudeutsch für Zusammenleben. Eine Mehrgenerationen-WG, sagt Isabel Wäs und seufzt in die feuchte norddeutsche Winterluft. Was aus ihrer Idee, dem öffentlichen Brief und den Zeitungsartikeln geworden ist?
Das hat in München nicht funktioniert. Also da hatten wir hatten von einem Arbeitgeber irgendwie im Osten von München hatten wir ein Angebot für eine Stelle bekommen, aber sonst hat sich eigentlich keiner gemeldet wirklich auf dieses Angebot.
Isabel Wäs und ihr Mann gehören einer Berufsgruppe an, in der man über Stellenangebote nur müde lächeln kann. Arbeit finden sie überall. Und so suchten sie nach einem eigenen Häuschen. Der Süden Deutschlands war zu teuer. Und besonders eine süddeutsche Großstadt wie München können sich viele einfach nicht mehr leisten. Polizeibeamtinnen, Bäckereiverkäufer, Bedienungen in Restaurants, obwohl sie tagtäglich hart arbeiten. Dann zog die befreundete Familie von unten, von München, in den Norden. Und Isabel Wäs fand auf dem Basar der Itzehoer Waldorfschule das Angebot für dieses Haus mit über 200 Quadratmetern Wohnfläche. Mit leuchtenden Augen stapft Isabel Wäs vorbei am Carport in den Hintergarten.
Es ist ein Holzhaus. Das ist ja eigentlich das, was ich so mir nie erhofft hätte, das zu finden. Wie gesagt, wir haben immer nach 60er, 70er Jahre Bauten geguckt. Und das ist jetzt ein Haus von 2006, ist komplett ökologisch gebaut mit Pelletheizung und Solarthermie. Ja, und das ist eigentlich so ein 6er Lotto für uns gewesen.
Was wäre, wären Isabel Wäs und ihre Familie in München geblieben, in ihren 2,5 Zimmern?
Also gerade auch im Hinblick auf den Lockdown, ja, ich mag es mir gerade gar nicht ausmalen.
Hier in der neuen Heimat können die Kinder allein auf den Spielplatz nebenan und später zum Baden an den See hinter dem Wäldchen. Das Städtchen Itzehoe mit seinen Bausünden in der Altstadt bietet einen begrenzten Einkaufscharme. Einige Läden stehen leer. Und doch steigen auch hier die Immobilienpreise, denn auch die Menschen in Hamburg drängt es vermehrt aufs Land.
Und meine Freundin hat ja immer geworben auch, sie sagte immer, in Schleswig-Holstein wohnen die glücklichsten Menschen. Und ja, die Schleswig-Holsteiner sind schon nett. Also dieses Rumkranteln, wie man oft denkt, oder so verschlossen, kann ich eigentlich überhaupt nicht bestätigen.
Und somit würde sich die 42 Jahre alte Ex-Münchnerin trotz aller Bergsehnsucht inzwischen auch zu den glücklichen Menschen im Norden zählen.
Also eigentlich läuft es in Schleswig-Holstein.
Eine gute Wahl, sagt zumindest auch der Glücksatlas der Deutschen Post. Und nach dem sind nämlich die Menschen in Schleswig-Holstein vor allem am glücklichsten. Tobias Krone berichtete. Deutschlandfunk feiert in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag. Am 1. Januar 1962 ist er zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Der Bau der Berliner Mauer war gerade mal ein paar Monate her. Und in Zeiten des Kalten Krieges informierten sich hier auch viele Menschen in der DDR. Und unser Thüringer Landeskorrespondent Henry Bernhard musste bei Freunden und Bekannten gar nicht lange fragen, bis er einen ganz besonderen Hörer fand.
Im Herbst 1989 gärte und brodelte es in der DDR. Die Staatsmacht zeigte sich einerseits schwach und defensiv, an anderen Stellen reagierte sie mit roher Gewalt. Christian Hönemann, damals junger Arzt, war bei den Demonstrationen, die Leipzig und die ganze Republik in Atem hielten, dabei. Am Abend des Mauerfalls aber war er in seinem Zimmer im Schwesternwohnheim in Borna und hörte, anders als sonst, nicht den Deutschlandfunk.
Vorhin haben sie noch einzeln durchlassen, ja. Dann haben sie Tor aufgemacht. Ja. Und jetzt konnten wir alle, so wie wir waren, ohne Vorzeichen, ohne alles, konnten wir gehen. Ohne jede Kontrolle.
Ohne Kontrolle, ohne alles.
Ich gebe zu, dass ich an dem Tag, da habe ich den ganzen Abend Rios gehört. Und die waren natürlich näher dran. Also das war so, dass ich eingeschlafen bin mit Leuten, die gekriegt haben und bin wach geworden, da haben die immer noch gejubelt. Und ich habe gedacht, verdammt, ist das weit weg.
In Berlinstraße waren da alle zu. Und da haben wir gesagt, anziehen, losfahren.
Wir hatten gerade noch unsere Protestresolution hier unterschrieben.
Wegen dem Reisegesetz wollten wir gerade noch fertig machen zum Abschicken.
Aber für ihn, wie für viele Oppositionelle, war der Mauerfall nur ein Zwischenschritt, der ein Ventil öffnete, wo man eigentlich noch Druck brauchte, um die SED zu entmachten und die Stasi aufzulösen. Woche für Woche zogen so in Leipzig immer mehr Menschen um den Ring, hielten immer wieder vor der sogenannten Runden Ecke, dem Sitz der Stasi-Bezirksverwaltung Leipzig. Auch am 4. Dezember 1989. Damals gingen Gerüchte um, dass die Stasi ihre Akten verbrenne.
Wir haben uns da gerade getroffen, da sind wir halt vorm Tor stehen geblieben. Und schon kurz vor Mitternacht, also ich glaube, das war 23 Uhr irgendwas, hat sich dann ein Tor geöffnet, sind wir ein Stück weitergegangen und hat sich noch ein Tor, da stand so ein Uniformierter, und gesagt, das ist Herr Hollitzer, ich bin Herr Hönemann und wer sind Sie? Und dann haben sie uns da reingelassen. Und es war mir schon in der Zeit, als wir da draußen gestanden, klar, dass es für uns, die wir ja absolute Außenseiterlaien sind, überhaupt nicht zu durchschauen ist, was dort abgeht.
Die Medien der DDR erwachten damals und berichteten zunehmend kritisch. Die aktuelle Kamera war plötzlich spannend, das Jugendradio DT64 aufmüpfig. Aber Christian Hönemann blieb skeptisch.
Nee, ich habe auch von DT64 oder so nicht viel mitgekriegt, weil irgendwie habe ich gedacht, naja, nach dem Krieg sind alle Helden und warum habt ihr euch nicht eher gemeldet? Also das irgendwie so eine gewisse Abneigung, nö. Es ist schon gut zu wissen, dass jemand nach einem guckt, dass das, was wir in dieser politisch hochbrisanten Zeit entdeckt haben, nicht schön geredet wird und nicht übertrieben wird. Und das hat der Deutschlandfunk in dem Fall wirklich nicht gemacht. Und diese Stasi-Hysterie, die dann aufgekommen ist, dazu denke ich nicht, dass da ein wesentlicher Beitrag geleistet wurde, vom Deutschlandfunk zum Beispiel.
Und dann tauchte der Deutschlandfunk in Leipzig auf, persönlich.
Der kam plötzlich persönlich mit Uwe Eckert Böttger.
Damals erster Korrespondent des Deutschlandfunks in Sachsen. Wenige Jahre zuvor war er selbst aus dem Osten in den Westen gegangen.
Es knirscht im Leipziger Bürgerkomitee und dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen nutzen die SED-Vertreter ihre intime Kenntnis der alten Machtstrukturen geschickt aus, um sich einseitige Vorteile zu verschaffen, um vielleicht auch unangenehme Fakten aus der Vergangenheit zu vertuschen.
Wow, jetzt kommt jemand aus dem Westen, der interessiert sich für das, was wir hier machen. Und der redet mit uns. Also tatsächlich, der hat sich materialisiert. Und ein bisschen von dem, was wir getan haben, ist dann auch im Deutschlandfunk gekommen. Wo er sagt, wow, du bist wirksam. Also wenn du dich richtig anstrengst, passiert da was.
Konkreter Ausdruck der so gewachsenen Widersprüche ist die Tatsache, dass jetzt eine vom Bürgerkomitee eingesetzte Kontrollgruppe zur Sichtung der Stasi-Akten ihre Arbeit ausgesetzt hat.
Hönemann engagierte sich damals in dem Bürgerkomitee, das auch nach der Unterbrechung weiter an der Auflösung und Dokumentation der Stasi arbeitete.
Und dann haben Mitarbeiterinnen in Schönefeld eine konspirative Wohnung entdeckt, wo so Masken und Bärte und so Tarnzeug war, wo die Stasi-Leute sich getarnt haben. Und da haben wir gedacht, da waren die so erbost, dass wir dann gesagt haben, wir könnten ja eine Ausstellung drüber machen. Und da haben wir im Leipzig Information eine Ausstellung gemacht, so ein paar Schaukästen, wo das drin lag. Die Leute sind Mann an Mann gegangen, wirklich ganz eng. Also wir waren überwältigt von dem Interesse, was die Menschen hatten. Und Dann haben wir gedacht, naja, wir könnten vielleicht eine Dauerausstellung machen.
Alle, die damals beteiligt waren, berichten noch heute euphorisch davon. Und davon, wie naiv sie waren, wie wenig sie über die Stasi und deren Strukturen wussten.
Ich glaube, da hat uns der Deutschlandfunk ein bisschen geholfen, gleich als wir die Stasi besetzt hatten. Also als wir in der Stasi waren und versucht haben, die Stasi aufzulösen, gab es relativ zeitig das Buch von Karl Wilhelm Fricke über die Stadtsicherheit.
Karl Wilhelm Fricke, legendärer DDR-Kenner und Kritiker beim Deutschlandfunk, der selbst Erfahrungen mit dem Stasi-Gefängnis Bautzen II hatte. Sein Buch »Die DDR-Staatssicherheit, Entwicklung, Strukturen, Aktionsfelder« war 1989 frisch erschienen.
Ich glaube, wir haben da einen großen Packen gekriegt und ich habe das wirklich mit heißen Ohren gelesen. Also ich fand das wirklich sehr, sehr interessant und das hat uns wirklich viel geholfen. Also erstmal die richtigen Fragen zu stellen an die Leute, die da waren und auch in deren Jargon zu fragen und nicht als gänzliche Außenseiter dazustehen.
Karl Wilhelm Fricke kam per Buch, Uwe Eckhard Böttger aber persönlich immer wieder, um mit Hönemann und seinen Freunden zu sprechen, über das, was damals wichtig war in der untergehenden DDR.
Und da haben wir jetzt so eine Reportagereise gemacht. Da ist er mit mir hier von einer Stelle zur anderen gefahren, wo es besonders scheußlich war und hat versucht, da so O-Töne einzufangen oder zu beschreiben, wie das war. Und also es war grau und dann kam dazu noch graubrauner Rauch und graue Flüsse und es gluckerte da rein und dann hat man eben gesehen, dass es hinterher geschäumt hat und dass es nicht gesund war. Das sieht ja wirklich jeder. Und da haben wir also diese lustige Reportage gemacht.
Die Reportage ist nicht mehr auffindbar. Wohl aber ein kleines braunes Schlüsseletui mit dem alten Deutschlandfunk-Logo, drei stilisierten Sendemasten.
Und am Ende gab es mein erstes verdientes Westgeld. Jetzt habe ich geguckt und habe gedacht, Mensch, das ist schick, hier so ein kleines Täschchen, wo das Deutschlandfunk-Logo drauf ist und mich gepackt. Und da ist doch tatsächlich...
Er zieht 25 D-Mark-Scheine aus dem Etui.
Erste verdiente Westgeld noch drin. 100 Westmark. Und wie so vieles im Leben, habe ich vergessen, dass ich die hatte. Und jetzt bleiben sie auch hier drin. Jetzt werden sie nicht mehr umgetauscht.
Denn man kann ja nie wissen, ob man das Geld vielleicht doch nochmal brauchen muss. Henry Bernhard berichtete. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Alle Beiträge und die Sendung selbst können Sie wie immer nachhören im Internet unter deutschlandfunk.de oder über unsere kostenlose Audiothek-App. Die Redaktion hatte Barbara Roth, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.